Liebe Gemeinde, vor gut zwei Wochen, am 26. Juni, hat das oberste Gericht der USA, der Supreme Court, ein historisches Urteil gefällt, nach der Bewertung vieler Beobachter. Der oberste Gerichtshof hat nämlich das Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen, das bis dahin in 14 Bundesstaaten gültig war, für verfassungswidrig erklärt. Oder anders ausgedrückt, das höchste US-Gericht hat damit die Homo-Ehe in allen 50 Bundesstaaten für zulässig erklärt. Nach dem Urteil der Richter garantiere die amerikanische Verfassung ein Recht auf gleichgeschlechtliche Eheschließung. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus, mit 5-4 Richterstimmen. Präsident Barack Obama hatte diese Entwicklung massiv unterstützt. Und der amerikanische Präsident hat das Urteil als großen Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung gefeiert. Für viele Christen kam diese Entscheidung wie ein Schock. Und darum hat John MacArthur, der Pastor der Grace Community Church in Los Angeles, wie schon oft in kritischen Situationen, hat John MacArthur sich öffentlich zu Wort gemeldet in einem offenen Brief vom 1. Juli. Und da dieser Brief auch auf unsere Situation gut passt, will ich ein paar Sätze daraus zitieren. MacArthur schreibt, dieser Austausch eines Wertesystems zugunsten eines anderen kommt für uns Christen nicht überraschend. Die wir doch bereits wissen, nämlich aus 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Gott dieser Welt das Denken jener Menschen verfinstert hat, die nicht an Jesus glauben. Der 26. Juni, schreibt MacArthur, ist ein bedeutender Meilenstein in der amerikanischen Demonstration dieser uralten Wirklichkeit. Dies ist eine kritische Stunde für die Gläubigen in unserem Land. Und dann formuliert MacArthur einige Leitsätze, um seinen Glaubensgeschwistern zu helfen, diesen Vorgang im Rahmen einer biblischen Sichtweise zu bewerten und einzuordnen. Erstens, kein Gericht hat die Autorität, das Wesen der Ehe umzudeuten. Und auch die jüngste Entscheidung kann nichts ändern an der von Gott verordneten Wirklichkeit der Ehe. Zweitens, Gottes Wort kündigt nach Jesaja 5, Vers 20 das Gericht über jede Nation an, die Böses für gut erklärt und Licht für Finsternis. Drittens, diese Entscheidung des obersten Gerichts beweist erneut, dass wir Christen in unserem Land in der Minderheit sind. Ein für Gott ausgesondertes Volk. Viertens, die Bibel hat uns keine Religionsfreiheit für alle Zeiten versprochen. Die neue Normalität könnte Verfolgung einschließen, wie wir sie so in Amerika bisher nicht kannten. Fünftens, das Eheverständnis ist aber nicht das entscheidende Schlachtfeld. Und unsere Hauptgegner sind nicht jene Männer und Frauen, welche die Ehe angreifen. Unser wichtigstes Kampffeld ist und bleibt das Evangelium von Jesus Christus. Und sechstens, unsere wichtigste Aufgabe ist und bleibt deshalb die Verkündigung des Evangeliums vom Kreuz Christi, denn dies allein ist Gottes Kraft zur Rettung. In diesen Tagen ist es unsere göttliche Verantwortung und Berufung, die Gemeinden, die Familien und das Zeugnis des Evangeliums zu stärken und gegen alle Verfälschungen zu verteidigen. Homosexuelle, wie alle anderen Sünder auch, brauchen die Warnung vor dem drohenden ewigen Gericht Gottes und das liebevolle Angebot der Vergebung, Gnade und neuen Lebens durch Buße und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dann schließt John MacArthur diesen Brief mit der Ermutigung: Vertraut auf die Souveränität Gottes, auf die Herrschaft Jesu Christi und auf die Autorität der Bibel. Seht eurem Retter erwartungsvoll entgegen und denkt daran, dass wenn er wiederkommt, alles gut werden wird. Ich bete für euch, dass ihr standfest die Wahrheit verkündigt und kompromisslos für Christus eintretet. Zitat Ende, John MacArthur am 1. Juli, also vor wenigen Tagen. Und liebe Geschwister, diese Worte lassen sich gut auf unsere Situation in Deutschland beziehen und übertragen, denn wir haben hier eine ganz ähnliche geistliche Gefechtslage. Auch bei uns überschlagen sich in diesem Jahr 2015 viele Entwicklungen im Bereich der Ethik, wenn wir an die Gender-Debatte denken. Auch hier die ganze Diskussion um die Homo-Ehe. Und zugleich stellen wir fest, dass sich in all diesen aktuellen Zuspitzungen doch nur die uralte Wirklichkeit von 2. Korinther 4, Vers 4 bestätigt, wo Paulus sagt, den Ungläubigen hat der Gott dieser Welt den Sinn verblendet, sodass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Man kann das Statement von John MacArthur auch so zusammenfassen. Es gibt einen tiefen Gegensatz zwischen Christen und Nichtchristen. Einen tiefen Graben zwischen den Kindern Gottes und den Kindern dieser Welt. Und wir dürfen uns nicht wundern, wir dürfen uns wirklich nicht wundern, wenn dieser Gegensatz in bestimmten Situationen besonders deutlich wird. Und genau von diesem Gegensatz redet Römer 8 von Vers 5 an. Und damit setzen wir unsere Predigtreihe über den Römerbrief fort. Genau darüber spricht Paulus in dem Text, den Sie jetzt vor sich haben, von diesem grundsätzlichen Gegensatz. Dieser Gegensatz ist von außen nicht immer so deutlich zu sehen. Dieser Gegensatz ist von außen nicht immer mit Händen zu greifen. Und deshalb denken manche, auch manche Christen, ja eigentlich ist der Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen, zwischen Kindern Gottes und Heiden ja gar nicht so groß. Ja okay, natürlich ist er groß, die einen sind gerettet und die anderen noch nicht. Und die einen sind auf dem Weg in den Himmel und die anderen in die Hölle, das ist natürlich schon gravierend. Aber ansonsten, so wie wir normal im Alltag leben, sieht man da einen Unterschied? Und hier in diesen Versen zeigt uns der Apostel Paulus etwas anderes. Er sagt, du, wenn du Christ geworden bist, dann unterscheidet sich dein Leben massiv von der Welt. In seiner Substanz. Und dann unterscheidet sich dein Leben jetzt von dem Leben, das du vorher geführt hast. Massiv. Selbst wenn wir auch als Christen immer noch viele Fehler machen, selbst wenn wir auch als Christen immer noch anfechtbar sind für Sünde, selbst wenn wir auch als Christen immer noch in der Lage sind, ein schlechtes Zeugnis für unseren Herrn zu bieten, und trotzdem ist das wahr. Und darum diese Überschrift, die ich vorschlage für diesen Text, die Verse Römer 8, Vers 4 bis 11. Wir werden heute nur bis Vers 11 auslegen. Da ist auch ein sinnvoller Abschnitt. Und die Verse 12 bis 13 kommen dann in der nächsten Römerpredigt mit dran. Würde ich gerne diese Passage, diesen Abschnitt überschreiben mit folgendem Motto: Das ganz andere Leben der Christen. Also wenn Sie eine Überschrift suchen, das ganz andere Leben der Christen. Und Paulus beschreibt dieses ganz andere Leben. Paulus beschreibt diesen Gegensatz zwischen Christen und Nichtchristen mit den Worten fleischlich und geistlich. Und wir müssen diesen Text uns heute sehr genau anschauen. Und es ist gut, dass Sie den vor sich haben, weil man es nur so wahrscheinlich wirklich richtig erfassen kann. Entweder sind wir fleischlich, sagt Paulus, oder wir sind geistlich. Entweder oder. Und Paulus definiert seine Begriffe ja in der Regel sehr sauber, und deswegen müssen wir erstmal genau sehen, was Paulus hier nicht meint. Paulus meint hier beim Gegensatz zwischen fleischlich und geistlich nicht den Gegensatz zwischen leiblich und geistig. Also leiblich ist alles, was mit dem Körper und mit unseren Sinnen und so weiter zu tun hat. Und geistig ist das, was sich im Oberstübchen abspielt und wie wir denken. Diesen Gegensatz meint Paulus nicht. Das ist ein Gegensatz in der griechischen Philosophie, aber nicht bei Paulus. Das meint er nicht. Paulus meint hier in Römer 8, das ist auch wichtig, mit Fleisch auch nicht die Restbestände der Sünden im Christen. Denn so hat Paulus, das hatten wir ausführlich studiert, in Römer 6 den Begriff Fleisch oft verwendet. Ja, da sagt er auch, wir Christen haben noch mit dem Fleisch zu kämpfen. Das Fleisch, das sind die Restbestände der alten Natur, die auch im Leben des Christen noch da sind. So verwendet er den Begriff in Kapitel 6. Hier in Römer 8 verwendet Paulus den Begriff anders. Und das müssen wir ganz klar sehen, um diesen Gedankengang richtig verstehen zu können und nicht alles durcheinander zu werfen. Hier in Römer 8 meint Paulus mit fleischlich-geistlich den Gegensatz zwischen Christ und Nicht-Christ. Dieser Gegensatz hatte sich ja schon in Vers 4 angedeutet, letzten Sonntag, wo Paulus zu den Christen ja gesagt hatte, erstmal in Vers 1 diese großartige Zusage der Freiheit, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Sie sind frei, ein für alle Mal in alle Ewigkeit, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und dann hat er gezeigt, worauf diese Sicherheit beruht, darauf, dass Christus sein Leben für uns am Kreuz als stellvertretendes Sühneopfer gegeben hat, Vers 3. Und dann macht er schon in Vers 4 uns auf diesen Gegensatz aufmerksam, wenn er sagt, am Ende von Vers 4 über die Christen, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also da ist dieser Gegensatz schon da. Und in den nächsten Versen begründet er das dann. Dann kommt wieder so ein dickes Denn. Wir leben nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Also, nochmal, was heißt Fleisch? Fleisch, fleischlich, das meint hier in Römer 8 den natürlichen, unbekehrten Menschen. Fleisch, das meint den, der sich auf sein eigenes Fleisch, also auf sein Menschsein verlässt, auf sein natürliches Menschsein, also auf sich selbst. Fleisch, das meint hier unsere gefallene menschliche Natur. Fleisch, das meint den Sünder, der in seinem Ego gefangen ist. Das meint den, der sich selbst verwirklichen will. Das meint den Menschen, der sich für gut genug hält und Jesus nicht zu brauchen glaubt. Das Fleisch, hier in Römer 8. Und Geist, geistlich meint den bekehrten Menschen, meint den Christen, der vom Heiligen Geist ja geleitet wird, der erkannt hat, ich brauche Jesus. Das ist Geist, geistlich. Und Paulus sagt in Vers 9, dass es hier dieses ganz klare Entweder-Oder gibt. Da sagt er zu den Christen, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Und dann fügt er nochmal hinzu, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also wer nicht geistlich ist, der ist kein Christ. Ein ganz eindeutiger, klarer Gegensatz. Entweder-Oder. Und wir wollen jetzt diesen ganzen Text ab Vers 3 noch einmal miteinander lesen. Bis Vers 11, Römer 8. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das haben wir letzten Sonntag ausführlich erklärt. Christus wird unser stellvertretendes Sühneopfer. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein, ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein, ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein, ist Feindschaft gegen Gott. Weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber, schreibt Paulus den Christen, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber einmal lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch den Apostel diese atemberaubende Wahrheit offenbarst. Und hilf uns doch, dass wir das in deinem Wort verstehen, Herr. Und dass es uns im Innersten bewegt und verändert. Amen. Also diese beiden Gruppen lassen sich ganz klar unterscheiden. Am Anfang meiner Vorbereitung habe ich etwas gemacht, das ich Ihnen auch als Hausaufgabe gewissermaßen empfehle. Ich habe eine zweispaltige Tabelle gemacht und habe über die eine Spalte geschrieben fleischlich und über die andere geistlich und habe dann versucht, alle Verse und alle Halbsätze gewissermaßen auf diese beiden Spalten zu verteilen. Entweder es wird was über fleischlich gesagt oder über geistlich. Und das hat funktioniert. Also Sie können es auch probieren. Diese beiden Spalten haben vieles gemeinsam. Beides sind fehlerhafte Menschen. Die Geistlichen wie die Fleischlichen. Beides sind Menschen, die auch mitleidsfähig sind, die Gutes tun können, die sich für andere einsetzen können. Beides sind Leute mit Lichtseiten und Schattenseiten. Und doch, es besteht zwischen ihnen schon jetzt ein himmelweiter Unterschied. Und diesen Unterschied führt uns Paulus hier an zwei Punkten vor Augen. Und ich darf gleich sagen, der erste Punkt ist der kompliziertere, deswegen müssen wir den länger erklären. Und wenn wir den geschafft haben, wird sich der zweite Punkt ziemlich schnell auflösen und dann fast von selbst erklären. Also, zwei Punkte sind es, an denen Paulus diesen himmelweiten Unterschied deutlich macht. Erstens, das Trachten des Herzens und zweitens die Triebfeder des Herzens. Das Trachten des Herzens, die Verse 5 bis 8 und die Triebfeder des Herzens, die Verse 9 bis 11. Das wollen wir jetzt miteinander studieren. Also erstens das Trachten des Herzens. Das Erste, was Christen von anderen unterscheidet, sagt Paulus, und was man hier greifen kann, was er hier benennt, ist ihre Gesinnung, ist ihr Trachten. Das Wort taucht 5-mal auf, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt, Vers 5. Dann Vers 6, aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Und dann nochmal Vers 7, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Also 5-mal taucht dieser Begriff auf. Im Griechischen das Verb phroneo oder phronema, das Hauptwort, und das meint so viel wie denken, urteilen, gesinnt sein. Aber es ist nicht beschränkt nur auf unser Oberstübchen, also auf unser abstraktes Denken, das ist mit eingeschlossen. Aber hier geht's um mir, hier ist der gesamte Mensch beteiligt mit seiner ganzen Persönlichkeit. Das ist hier gemeint. Gesinnt sein, trachten nach, das Trachten des Herzens, den Sinn richten auf, bestrebt sein, etwas von Herzen wollen. In einem amerikanischen Kommentar wird es einfach gesagt, the whole mindset, so das gesamte ausgerichtete Streben und Denken des Menschen. Und Paulus stellt hier Christ und Nicht-Christ schroff einander gegenüber. Schon in 1. Mose 8, Vers 21 heißt es ja, und regelmäßige Bibelleser werden das im Ohr haben, diesen Satz, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, das Trachten des Herzens, ist böse von Jugend auf. Da steht natürlich das hebräische Wort für Trachten und nicht das griechische, wie bei Paulus. Aber die Sache ist die gleiche. Das Trachten des menschlichen Herzens ist böse. Und Paulus zeigt dann hier in Vers 5, was das bedeutet. Fleischlich sein bedeutet fleischlich gesinnt sein. Und Sie haben diesen Zusammenhang gesehen. Das Prinzip, das Paulus hier beschreibt, das gilt für den fleischlichen Menschen genauso wie für den geistlichen Menschen. Fleischlich sein bedeutet fleischlich gesinnt sein. Geistlich sein bedeutet geistlich gesinnt sein. Das heißt, der innere Zustand eines Menschen, ob er fleischlich oder geistlich ist, drückt sich aus, schlägt sich nieder in seiner Gesinnung, in seinem Trachten, in seinem Denken. Man könnte genauso gut sagen, unser Trachten ist der Niederschlag unseres Herzens. Und die Frage ist nun, was bestimmt das Trachten unseres Herzens? Worüber denken wir vorwiegend nach? Wovon lassen wir uns bewegen und faszinieren? Wovon wird unser Wollen angetrieben? Woran hängt unsere Hoffnung? Wonach streben wir? Nach Profit, nach Reichtum, nach der Ehre bei Menschen? Nach Gesundheit um jeden Preis? Was bestimmt das Trachten unseres Herzens? Womit verbringen wir unsere Zeit? Worauf konzentrieren wir uns? Beim Nichtchristen, sagt Paulus, ist dieses Trachten fleischlich. Ist dieses Trachten, sagt Paulus, total diesseitig bestimmt? Die Nichtchristen werden gelenkt in ihrem Trachten von den Werten und Zielen dieser Welt. Dieser Welt, die gegen Christus letztlich rebelliert. Und in ihrem Trachten zeigt sich, 2. Korinther 4, Vers 4, dass der Gott dieser Welt ihre Gedanken verblendet hat. Das ist das Trachten des Fleisches. Und wir müssen ganz klar sehen, Paulus behauptet hier nicht, dass das Trachten des Ungläubigen, ich darf mal sagen, reinrassig fleischlich ist. Auch der fleischliche Mensch kann durchaus gute, richtige Gedanken denken. Er kann viel Gutes tun, er kann ein sozial engagierter Mensch sein. Es ist nicht alles schlecht im Leben des fleischlich Ausgerichteten. Aber die Gesamtrichtung ist fleischlich. Er ist selbstzentriert, er ist stolz gegenüber Jesus. Und hier muss man noch sich klar machen, je religiöser die fleischliche Gesinnung verpackt ist, umso schwieriger ist sie zu durchschauen. Das war ja das Problem, das Paulus oft mit seinen Gegenübern aus dem Judentum hatte. Die hatten ja ihre fleischliche Gesinnung sehr religiös verpackt und haben es darum oft selber nicht gemerkt. Ja, wenn einer offen sagt, ich will nichts mit Gott zu tun haben, ich folge meinem Ego, ich folge meinem eigenen Kompass, wo immerhin der dann ausschlägt, dann ist das klar, dann ist die Sache klar. Aber viel verwirrender ist das mit dem Problem der Wertgerechtigkeit, mit dem Paulus sich so oft konfrontiert sah. Da ist ein stolzer, religiöser Mensch. Dieser stolze, religiöse Mensch engagiert sich sozial an vielen Fronten. Er tut seinen Mitmenschen manches Gute. Er ruft zu vielen Hilfsaktionen auf. Er opfert seine Zeit und seine Kraft und sein Geld. Aber in seinem Herzen, da sucht er nicht die Ehre Gottes, sondern er sucht seine eigene Ehre. Vielleicht sucht er auch sein eigenes Gewissen zu beruhigen mit seinen sozialen Aktivitäten. In seiner Gesinnung, in seinem ganzen Denken und Trachten fühlt er sich nicht auf Jesus angewiesen. Das ist der Schlüssel. Wenn man das so sagen darf, im letzten Winkel seines Herzens denkt er also, für mich hätte Jesus nicht unbedingt sterben müssen. Wenn alle so wären wie ich, hätte Jesus sich das Kreuz vielleicht sogar sparen können. Ich bin doch ein guter Christ. Ich pack doch an, ich gehe voran, ich tue doch was. Und ich mache es möglicherweise sogar im Namen des Glaubens. Und das ist fleischlich. Das ist die religiöse Variante des Fleisches. Und das ist die gefährlichste Variante des Fleisches. Und Paulus sagt nun, jeder, der sich vor Gott auf etwas anderes beruft als auf Jesus, der ist fleischlich. Das ist ein gutes Kriterium. Und deswegen können wir diesen ganzen Text eigentlich nur von Vers 3 her verstehen, wo Paulus das Fundament legt und sagt, was dem Gesetz unmöglich war, weil wir es sowieso nicht in der Weise halten können, wie es nötig wäre, um dadurch gerettet zu werden. Das tat Gott, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, also als Mensch, als wahren Menschen, ohne jede Sünde ist Jesus aber geblieben und deswegen konnte er für uns stellvertretend die Sünde beseitigen, die Strafe tragen. Und jeder, der in seinem Herzen nicht zugibt und sich nicht drunter beugt, dass er Jesus braucht, der ist fleischlich. Warum? Weil er auf sein eigenes Fleisch vertraut, weil er sich immer noch um sich selbst dreht, sei es religiös oder unreligiös. Und davor haben schon die Propheten im Alten Testament gewarnt, mit Begriffen, die uns jetzt von Römer 8 her ganz vertraut vorkommen, beispielsweise Jeremia 17, Vers 5, da warnt der Prophet, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Das ist genau diese Haltung. Und hält Fleisch für seinen Arm. Er sagt, ich pack es. Fleisch ist mein Arm. Ich brauche Jesus nicht. Ich komme auch so vor Gott klar. Und wenn Jesus ein bisschen religiös dabei hilft, ist das ja okay. Aber ich brauche ihn eigentlich nicht. Jeremia 17, Vers 5. Und von diesen Leuten schreibt Paulus in Philipper 3. Das ist hochinteressant, wie oft dieses Thema in der Bibel vorkommt, wenn man einmal sensibilisiert wird dafür. In Philipper 3, Vers 18, 19 sagt Paulus, ich sage es unter Tränen, diese Menschen sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Das meint er, sie sind fleischlich, sie verlassen sich auf sich selbst. Sie halten den menschlichen Stolz und das menschliche Vermögen für ihren Arm und für ihre Kraft. Und das hat dramatische Konsequenzen. Paulus sagt, die fleischlich gesinnt sein, Vers 6, ist was? Der Tod. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Und mit diesem Tod meint Paulus einmal den geistlichen Tod schon jetzt. Ihr seid tot um der Sünde willen, tot, weil ihr nicht zugebt und erkennt, wie sehr Jesus braucht. Und dieser geistliche Tod führt einmal zum ewigen Tod, was die Bibel den zweiten Tod nennt. Und das ist die ewige Verdammnis in der Hölle. Fleischlich gesinnt sein ist tot. Und warum? Weil das entscheidende Verhältnis gestört ist, nämlich das Verhältnis zu Gott. Das sagt Vers 7. Es entfaltet sich dann alles ganz, ganz, ganz flüssig. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, ist im Kern Feindschaft gegen Gott. Nicht immer erklärte Feindschaft gegen Gott, nicht immer bewusste Feindschaft gegen Gott, aber in seiner Substanz Feindschaft gegen Gott. Ist Tod, Feindschaft gegen Gott. Und das zeigt sich, und das ist ein Symptom, das ist nicht die Ursache, das ist ein Symptom an der völligen Unfähigkeit gegenüber dem Gesetz. Weil das dem fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Kann Gottes Gesetz nicht gehorchen, nicht gehorchen wollen, nicht untertan. Es sagt nicht, ja, ich würde ja gerne dem untertan sein, ich stoße nur immer wieder an meine Grenzen, sondern nein, sehe ich gar nicht ein, dass die biblischen Maßstäbe etwa für Ehe, für das Zusammenleben von Mann und Frau maßgeblich sind. Sehe ich gar nicht ein. Warum denn? Und darin zeigt sich diese Gottesfeindschaft. Und der fleischliche Mensch ist in seiner Gottesferne gefangen. Das steht hier am Ende von Vers 7. Hier ist wirklich jeder Halbsatz wichtig. Er vermag's auch nicht. Das Fleisch kann gar nicht wollen. Und dann ist dieses traurige Resümee in Vers 8 beschrieben, die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Und sie können nicht fröhlich mitsingen bei dem, was wir eben in der Liturgie zusammen geschmettert haben. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass. Das meint Paulus hier in Vers 8. Und das kann ein fleischlicher Mensch nicht aus Überzeugung mitsingen, ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Fleischlich gesinnt, das heißt, die gesamte Existenz drängt weg von Gott. Sie können Gott nicht gefallen. Das ist das tragische Ergebnis ihres Lebens zurzeit. Und jetzt das Gegenüber. Wie der Tag von der Nacht, so unterscheidet sich das Trachten der Christen vom Trachten der Heiden. Christen wissen, wenn es auf mich ankäme, dann könnte ich Gott auch niemals gefallen. Oh, das wissen wir sehr gut. Uns geht's wie dem Zöllner in Jesu Gleichnis aus Lukas 18, der das dann so klar und deutlich auf den Punkt bringt mit den Worten, die Jesus ihm in den Mund legt. Lukas 18, Vers 13 und 14. Der Zöllner aber stand von Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist geistlich. Wir wissen, dass wir auch nicht in der Lage sind, dem Gesetz Gottes so zu folgen, wie es nötig wäre. Und Jesus fügt hinzu, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Nicht jener, nicht dieser Pharisäer, der sagte, ich brauche letztlich kein Sühneopfer für meine Schuld, ich brauche Jesus nicht. Also, Christen wissen auch, wenn es auf mich ankäme, könnte ich Gott niemals gefallen. Und warum sind diese Leute trotzdem geistlich? Warum sind sie geistlich? Weil sie sich an das klammern, was Paulus hier in Vers 3 beschrieben hat. Weil sie sagen, da hängt mein Leben an Vers 3. Dass die Sünde durch Christus im Fleisch verdammt wurde. Er hat meine Schuld getragen. Er starb für mich. Und darum sind wir geistlich. Geistlich heißt einfach Jesus gebunden. Geistlich heißt Jesus abhängig. Wenn Sie eine gute Übersetzung oder eine Erklärung für geistlich suchen, schreiben Sie einfach drunter Jesus abhängig. Jesus gebunden. Das ist geistlich. Und genau so, das ist nun spannend, wie sich die fleischliche Grundhaltung bei den Nichtchristen in einer fleischlichen Gesinnung auswirkt, so wirkt sich die geistliche Grundhaltung bei den Christen in einer geistlichen Gesinnung aus. Das ist total parallel, ne? So sagt es Vers 5, dass eigentlich, wenn man sich das einmal so klar gemacht hat, dann völlig durchsichtig. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Also so wirkt sich die geistliche Grundhaltung in einer geistlichen Gesinnung aus. Und was beschreibt Paulus hier? Sagt er, ihr sollt aber geistlich gesinnt sein? Nein, er sagt, ihr seid geistlich gesinnt. Das ist eine Tatsache. Das ist keine steile Forderung, sondern eine nüchterne Tatsachenbeschreibung. Paulus sagt zu den Christen, ihr seid geistlich gesinnt. Ihr habt eine geistliche Gesinnung. Und wir stellen uns die gleichen Fragen nochmal. Worüber denken wir vorwiegend nach? Wovon lassen wir uns bewegen und faszinieren? Wovon wird unser Wollen angetrieben? Woran hängen wir unsere Hoffnung? Womit verbringen wir unsere Zeit? Worauf konzentrieren wir uns? Und auch hier behauptet Paulus nicht, dass das Trachten des Gläubigen reinrassig geistlich wäre. So wie das Trachten des Fleischlichen nicht reinrassig fleischlich ist, so ist das Trachten des Geistlichen nicht reinrassig geistlich. Wir sind noch nicht perfekt. Wir haben noch Sünde. Auch ein geistlicher Mensch kann manches Falsche und Böse erstreben und denken. Aber die Gesamtausrichtung ist geistlich. Wir wollen Gott dienen. Wir wollen ihm gehorsam sein. Paulus hat das ja in Römer 7, Vers 22 gesagt. Ich stimme Gottes Gesetz mit Freuden zu, auch wenn ich oft daran scheitere. Da sagt er in Römer 7, 22, ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Das ist der geistliche Mensch. Und der Ausleger Thomas Schreiner hat es so formuliert, dass diese ganze Ausrichtung des Lebens geistlich ist. Er sagt, dieses Trachten nach Gottes Reich, diese geistliche Gesinnung, Zitat, ist nicht eine Last, die uns von außen auferlegt wird, sondern es ist ein Anliegen, dem wir von innen her nacheifern. So sagt es Thomas Schreiner. Es ist nicht eine Last, die uns von außen her aufgelegt wird, musst du auch geistlich gesund sein, sondern es ist ein Anliegen, dem wir von innen her nacheifern. Man könnte auch sagen, ein Christ ist durch und durch in der Wolle als Christ gefärbt. Ein Christ ist durch und durch in der Wolle als Christ gefärbt. Geistlich gesinnte Menschen wollen sich an den Zielen ausrichten, die Jesus vorgibt. Auch wenn wir oft über uns selbst dann wieder entsetzt sind. Da bekommt ein junger Christ ein Angebot von der Uni für einen bestimmten Job an der Uni. Und er fragt sich, soll ich den annehmen oder nicht? Was sind meine Kriterien? Was will Jesus? Dient es seinem Reich oder schadet es seinem Reich? Wird es meinen Dienst für die Gemeinde behindern oder ist das jetzt ein Schritt, der für mich dran ist? Da steht ein Geschäftsmann vor einer neuen Weichenstellung in seiner Firma. Und er nimmt diese Weichenstellung ins Gebet und sagt, Herr, was soll ich tun? Was ist der richtige Schritt? Was willst du? Da steht eine Rentnerin vor der Entscheidung, soll ich zu meinen Kindern ziehen, 300 Kilometer weg, oder soll ich hier vor Ort in eine Seniorenresidenz gehen? Was ist besser, Herr? Was bedeutet das für meine Gemeinde? Herr, ist es besser? Kann ich vielleicht meiner Familie dort noch einen Dienst tun? Meiner Schwiegertochter mit den Kindern helfen? Oder brauchst du mich hier in deiner Gemeinde? Soll ich lieber in der Seniorenresidenz die letzten Jahre meines Lebens als mein Zuhause verbringen? Herr, was ist dein Wille? Geistlich gesinnt. Ich denke noch an den Familienvater in einer früheren Gemeinde, der sehr unzufrieden war mit seinem Job, weil er sich da völlig unterfordert fühlt. Es war eine schwierige Situation. Und dann öffnete sich plötzlich eine Tür. Und diese Tür, die sich öffnete, wenn er die durchschritten hätte, hätte bedeutet, dass er hätte wegziehen müssen mit der ganzen Familie. Und in der Gemeinde wurde er dringend gebraucht zu jenem Zeitpunkt. Und wir haben gebetet um die richtige Entscheidung. Und er hat diese berufliche Tür, die sich öffnet, wieder zugeschlagen. Weil er sagte, mein Platz ist jetzt hier. Geistlich trachten, das Trachten des Herzens. Und das ist Gottes Logik, die Paulus hier entfaltet. Geistlich sein ist geistlich gesinnt sein, ist Leben und Friede, Vers 6. Das andere war Tod, dieses Leben und Friede. Und wir sind nicht Feinde Gottes, sondern Kinder Gottes. Und wir haben auch ein neues Verhältnis zum Gesetz, auch wenn wir es nicht vollkommen erfüllen. Aber wir können jetzt mit dem Gesetz ganz anders umgehen als vorher. Wir wollen jetzt gehorsam sein. Und der Gehorsam gelingt auch schon besser, als er uns vor unserer Sündenvergebung durch Jesus gelungen wäre. Und das Ergebnis ist, sie können Gott gefallen, ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Und wir dürfen damit rechnen, dass Jesus einmal sagen wird, wenn wir kommen werden, recht so, du fleißiger und getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Das ist doch, wonach wir streben, wonach wir uns sehen, worauf wir uns dann auch freuen und was wir hoffen, dass der Herr das sagen möge, wenn wir da ankommen und dass er sagt, komm rein, du getreuer Knecht. Was treu. Also es ist das Erste, was Paulus hier sagt, was Christen und Nichtchristen unterscheidet, das Trachten des Herzens, das Trachten des Herzens. Und im Ergebnis sehen wir, stehen sich in Christ und Nichtchrist zwei völlig fremde Welten gegenüber. Auch wenn sie den gleichen Anzug tragen und beim selben Supermarkt einkaufen und ihre Kinder in dieselben Schulen schicken und dieselbe Sportart ausüben und in vielen Dingen dasselbe tun. Ein krasser Gegensatz. Und darum können Nicht-Christen wahre Christen im Letzten nicht verstehen. Das müssen wir einfach so festhalten. Nicht-Christen können Christen im Letzten nicht verstehen. Das hängt an diesem Trachten zusammen, an diesem Trachten unseres Herzens, an dieser Gesinnung. Und deswegen, das ist auch einer der Gründe, warum die Bibel so deutlich sagt, dass ein Christ nur einen Christen heiraten soll. Weil sonst immer eine letzte Verstehensbarriere mitten durch diese Ehe hindurchgehen wird. William Wilberforce, der bekannte Mitüberwinder der Sklaverei, war im 18. Jahrhundert auch ein hochbegabter Parlamentarier in England. Er war ein Freund von John Newton, hat sich bekehrt, hat Predigten von George Whitefield noch gehört. Und einer seiner besten Freunde war William Pitt, der Jüngere, der dann später jüngster Premierminister Englands werden sollte, dieser William Pitt. Und William Wilberforce hat alles getan, um den William Pitt zu evangelisieren. Und eines Tages ist es ihm gelungen, ihn mit zu einem Gottesdienst zu nehmen. Ich glaube, es war sogar Whitefield hat gepredigt. Also wer kann schon seinen evangelistisch angesprochenen Freund mit zu einer Predigt von George Whitefield nehmen? Das würde ich mir auch manchmal wünschen. Und William Wilberforce war total angetan. Und er saß da und guckte sich den Pitt so von der Seite an und sagte, das muss doch in sein Herz treffen. Und Whitefield war offensichtlich in bester Form und Wilberforce zutiefst gerührt und er sagt, das ist der richtige Gottesdienst. Und dann gehen sie raus aus dem Gottesdienst und Wilberforce wartet, nun kommt irgendwas, irgendeine Reaktion und sagt, das war doch großartig, sagt Wilberforce. Und Pitt ist völlig ungerührt. Boah, war schon ganz interessant, aber so vom Sockel gehauen hat es mich auch nicht gerade. Und da ist das Wilberforce wieder so klar geworden, dieser tiefe Graben zwischen Christen und Nichtchristen. Darum können Nichtchristen wahre Christen im Letzten nicht verstehen. Darum erkennen sich andersherum aber Christen, auch wenn sie sich sonst total fremd sind, oft auf den ersten Blick. Und da treffen wir jemanden, den wir noch nie gesehen haben. Und es ist, als wäre man schon jahrelang miteinander vertraut. Das haben wir doch alle schon erlebt. Das ist das Geheimnis. Und darum muss Gott auf übernatürliche Weise eingreifen, wenn aus einem vom Fleisch bestimmter ein vom Geist Gottes bestimmter werden soll. Das Trachten des Herzens. Das ist der erste Punkt. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten noch, der sich dann deutlich schneller erschließt. Paulus macht deutlich, dieser Gegensatz Christ, Nicht-Christ hat noch eine tiefere Ursache. Woher kommt denn dieses Trachten im Herzen der Christen? Woher kommt das? Warum tickt denn das Herz der Nicht-Christen so und das Herz der Christen ganz anders? Woran liegt denn das? Und die Antwort darauf finden wir in den Versen 9 bis 11. Hinter dem Trachten des Herzens steckt zweitens die Triebfeder des Herzens. Zweitens die Triebfeder des Herzens. Hier in diesen Versen 9 bis 11, da beschreibt Paulus das größte Geheimnis der Christen. Und wir wollen diese drei Verse jetzt nochmal lesen. Da sagt Paulus, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist, also hier ist der Geist des Menschen, gemeint des Christen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Die Triebfeder des Herzens. Was ist die Triebfeder des Herzens? Gott. Paulus beschreibt hier, wie wir auf eine geradezu übernatürliche Weise persönlich mit Gott, persönlich mit Jesus verbunden sind. Auf übernatürliche Weise. Das zeichnet die Christen aus. Und übernatürlich meint jetzt nicht irgendwie esoterisch oder visionär oder mystisch, sondern das ist letztlich ein Geheimnis. Aber schauen Sie mal, Paulus schreibt das hier, wie oft? Viermal in drei Versen schreibt er das. Erstmal in Vers 9, da sagt er, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Und dann Vers 10, wenn aber Christus in euch ist. Vers 11, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Und am Ende von Vers 11 nochmal, er wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Viermal in drei Versen. Das ist kein Zufall, ihr Lieben. Diese Wahrheit, die gilt nicht nur, macht Paulus gleichzeitig deutlich, für besonders herausgehobene oder reife Christen, sondern die gilt für jeden echten Christen, für jeden, der wirklich zu Jesus gehört. Das macht der Vers 9 deutlich. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und das heißt in der Umkehrung, wer sein ist, der hat auch Christi Geist. Es gibt kein Zwei-Stufen-Christentum, macht Paulus hier gleichzeitig deutlich. In dieser wichtigen, schwierigen Auseinandersetzung mit der charismatischen Bewegung spielt dieser Vers auch eine wichtige Rolle. Es gibt kein Zwei-Stufen-Christentum. Wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist. Dann brauchst du nicht noch eine Sondererfahrung, um ihn zu bekommen. Der Heilige Geist ist in uns. Die Triebfeder unseres Herzens, das ist das große Geheimnis der Christen, ist Gott selbst höchstpersönlich. Höchstpersönlich. Und Paulus, es ist faszinierend, Paulus beschreibt diese Tatsache für jede einzelne Person der Trinität, für jede einzelne Person der Dreieinigkeit. Er zieht das ganz systematisch durch. Also erst spricht er vom Heiligen Geist in Vers 9, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Dann macht er deutlich, dass der Geist Gottes eng mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus verbunden ist, wenn Christus in euch ist. Dann macht er deutlich, es ist aber nicht nur der Heilige Geist und der Sohn, sondern es ist auch der Vater, der taucht in Vers 11 auf, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, das ist der Vater. Also der Heilige Geist, der Sohn und der Vater. Paulus buchstabiert die gesamte Dreieinigkeit hier durch. Das ist doch kein Zufall. Damit will Paulus deutlich machen, der persönliche Gott, Gott in seiner ganzen dreieinigen, vollkommenen Personalität ist bei euch und ist in euch. Wie kann man so einen Vers lesen und davon nicht in einem guten Sinne erschüttert werden? Gott der Heilige Geist, Vers 9, Gott der Sohn, Vers 10, Gott der Vater, Vers 11a, Gott der Heilige Geist, nochmal Vers 11b. Gott ist bei euch. Und wir müssen das richtig verstehen, ihr Lieben. Was Paulus hier beschreibt, das ist nicht eine mystische Vereinigung zwischen Gott und uns. Mystische Vereinigung, das würde bedeuten, dass die Grenzen zwischen Gott und uns verschwimmen. So Gott geht in uns über und wir gehen ins Göttliche über. Das ist esoterisch, mystisch gedacht, das ist nicht biblisch. Sondern was Paulus hier beschreibt, ist eine personale Gemeinschaft. Das heißt, Gott ist da in unserem Herzen, aber er bleibt unser Gegenüber. Er geht nicht in uns auf. Wir werden jetzt nicht plötzlich irgendwie göttlich durchwebt, durchwoben, sondern er ist da als Person in unserem Herzen. Das ist das Geheimnis. Und das ist so schön. Paulus vergleicht unser Herz mit einem Haus. Und er sagt, Gott zieht persönlich bei dir ein. Er zieht ein in dein Herz. Und wie wirklich das zu verstehen ist. Sie sitzen ja da als ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und Gott zieht in ihr Leben, Gott ist in ihr Leben eingezogen, wenn sie Christ sind, so wie sie da sitzen als ein Mensch aus Fleisch und Blut. Beweis, 1. Korinther 6, Vers 19. Was sagt Paulus da? Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Des Heiligen Geistes, der in euch ist. Und dass ihr euch nicht selbst gehört. Da haben Leute Schindluder mit ihrem Leib getrieben. Unzucht mit ihrem Leib getrieben. Und Paulus sagt, was macht ihr mit eurem Leib? Euer Leib, euer Körper, der jetzt ein Teil eurer Person, Persönlichkeit ist, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist in euch. Gott als Person in euch. Das ist ein Wunder, das ist ein Geheimnis. Und auch hier in Römer 8 redet Paulus über unseren Leib. Das müssen wir uns zum Schluss noch anschauen. Sehr, sehr nüchtern, aber auch sehr respektvoll. Schauen Sie, was sagt er über diesen Leib in Vers 10? Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar noch, kann man sagen, tot um der Sünde willen. Also dieser Leib ist noch sterblich, heißt das. Dieser Leib, den wir alle haben, der stirbt. Wir versuchen das so gut es geht aufzuhalten, durch Sport und Ernährung und was nicht alles, aber er stirbt. Martin Lloyd-Jones hat das so schön gesagt zu dieser Stelle, er hat gesagt, der Moment, in dem wir in die Welt kommen und anfangen zu leben, ist der Moment, in dem wir anfangen zu sterben. Und dann fährt er fort, unser erster Atemzug ist bereits einer der letzten Atemzüge, die wir jemals tun werden. Und dann führt er fort und sagt, das Prinzip von Verfall, das schließlich zum Tod führt, ist in jedem von uns drin. Das meint Paulus, wenn er sagt, so ist der Leib zwar noch tot um der Sünde willen. Aber der Geist, also unser Geist, der Christen, ist jetzt schon Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, wir haben diesen sterblichen Body und den werden wir auch nicht los. Vielleicht haben wir ein ganz gutes Ergebnis bei der letzten Vorsorgeuntersuchung bekommen und da freuen wir uns drüber. Aber wir ernähren uns ganz gut, aber trotzdem, dieser Body wird dahin gehen. Aber der Geist, der ist jetzt schon Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, wir sind schon jetzt mit Christus lebendig gemacht, weil er uns gerechtfertigt hat, weil er uns erlöst hat, weil er uns vergeben hat, um der Gerechtigkeit willen, die Christus schenkt. Das ist hier gemeint. Der Geist ist jetzt schon lebendig. Und es kommt der Tag, sagt Paulus, da wird Gott auch unseren sterblichen Body durch einen unsterblichen Leib ersetzen. Lesen Sie nach Philipper 3, 21 und an vielen anderen Stellen. Und wodurch wird er das machen? Wodurch wird Gott das machen? Hier steht es doch in Vers 11. Der Christus von den Toten auferweckt hat, und die Auferweckung Christi war eine leibliche Auferweckung, der wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Noch ist der Leib sterblich, der Geist ist schon lebendig und gerecht gemacht durch Jesus, aber der Leib kommt nach. Und der jetzt schon in euch wohnt und der jetzt schon in eurem sterblichen Leib wohnt, der jetzt schon ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der wird, weil er in euch wohnt, diesen Leib verwandeln, verändern. Er wird euch einen neuen Leib geben. Er wird euch unsterblich machen auf ewig. Das wird er tun durch den Geist, der in euch wohnt. Was für eine Perspektive. Und dieser heilige Gott, der in der Zukunft sogar unseren Leib lebendig machen wird, der ist schon jetzt in seiner ganzen dreieinigen Persönlichkeit die Triebfeder unseres Herzens. Das sagen diese Verse. Der wohnt als Eigentümer in unseren Herzen. Und das heißt, wenn du Christ geworden bist, dann mach dir das klar und danke Gott dafür, was er dir jetzt schon geschenkt hat. Und lies dir diese Verse nochmal zu Hause durch und staune darüber, was Gott schon jetzt aus dir gemacht hat. Und wie stark sich dein Leben schon jetzt von dem unterscheidet, was du vorher warst und hattest, schon jetzt. Wenn Gott die Triebfeder deines Herzens ist, dann ist in deinem Leben, und das muss man auch sagen, wenn Gott die Triebfeder ist, dann ist in deinem Leben natürlich jetzt auch schon ganz schön Betrieb. Und deshalb betont Paulus, das ist so schön, die Lebendigkeit, die Gott im Leben seiner Kinder wirkt. Ich habe mich gewundert, Mensch, warum schreibt der Paulus und habe versucht, da noch einen dritten Punkt draus zu machen. Keine Sorge, das ist nicht geglückt. Aber ich habe geguckt, warum schreibt der Paulus da so viel vom Leben? Ja, Vers 6, geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede, also Frieden mit Gott. Und dann in Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Es sprüht vor Lebendigkeit, weil das Gott im Leben seiner Kinder wirkt. Wenn Gott die Triebfeder in unserem Herzen ist, dann ist Leben in der Bude. Leben in der Bude unseres Lebens, in der Bude unseres Herzens. Dann wirkt Gott schon jetzt durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Das ist hier gemeint. Und deswegen sagt Paulus in Vers 6, geistlich gesinnt sein ist Leben und Freude. Er sagt, nicht geistlich gesinnt sein ist Friedhofsruhe und Langeweile. Nicht geistlich gesinnt sein ist Friedhofsruhe und Langeweile, sondern geistlich gesinnt sein ist Leben und Freude und nicht Miesepetrigkeit. Denn der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und dabei nimmt Gott uns so ernst, wollen wir noch mitnehmen, dass er uns Mitverantwortung gibt, dass er uns in dieses Wirken mit einbezieht. Und wenn du fragst, Herr, was kann ich tun, dass diese Lebendigkeit in meinem Leben noch viel deutlicher zum Ausdruck kommt und noch viel weniger gehemmt und gehindert wird, dann streich dir ganz dick Kolosser 3, Vers 16 an, wo Paulus sagt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das wird diesen Betrieb in eurem Herzen weiter anfachen, als wenn man Sauerstoff in die Glut eines Grillfeuers hineinpustelt. Schön, das ist mal nicht ganz korrekt formuliert, aber Sie wissen, was ich meine. So, dass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnt, reichlich in euch wühlt, reichlich für Betrieb sorgt in eurem Denken und in unserem Herzen. Und je mehr Gott durch sein Wort in deinem Herzen wirkt, weißt du, was passieren wird? Umso deutlicher wirst du die Aufträge erkennen, die er dir aufs Herz legt. Und je deutlicher dein Leben sich von der Welt unterscheidet, umso mehr wird dein Herz um diese Welt weinen. Und du wirst nicht hochmütig werden dieser Welt gegenüber, du wirst nicht selbstgerecht werden dieser Welt gegenüber, sondern je mehr dir dieser Unterschied, dieser Gegensatz bewusst wird zwischen geistlich und fleischlich, umso mehr wird die Rettung verlorener Menschen dein innerstes Anliegen. Und deshalb hat John MacArthur ja gerade in diesem Zusammenhang, den wir zitiert haben, wo er den Gegensatz zwischen Gemeinde und Welt so stark betont, flammend dazu aufgerufen und gesagt, unsere wichtigste Aufgabe ist die Verkündigung des Evangeliums. Denn allein, so sagt er, das ist Gottes Kraft zur Rettung. In diesen Tagen ist es unsere göttliche Verantwortung, einerseits Familie und Gemeinde zu stärken, aber andererseits das Evangelium auszubreiten. Homosexuelle, sagt er, wie alle anderen Sünder auch, brauchen die Warnung vor dem drohenden ewigen Gericht Gottes und das liebevolle Angebot der Vergebung, Gnade und neuen Lebens durch Buße und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Was für ein anderes Leben ist das, das Gott seinen Kindern schon hier schenkt. Und die Frage an dich lautet, kennst du dieses Leben? Hast du dieses Leben? Bist du geistlich gesinnt? Ist das Trachten deines Herzens von Jesus bestimmt? Das ist die Frage. Es geht nicht darum, ob du vollkommen bist. Es geht nicht darum, dass du keine blöden Gedanken mehr hast. Sondern es geht um die ganze Gesamtausrichtung deines Lebens. Bist du geistlich gesinnt? Ist das das Trachten deines Herzens? Und die andere Frage ist, ist Gott die Triebfeder deines Herzens? Und wenn du nicht sicher bist, dann ist es umso besser, dass du heute hier sitzt. Und dann will ich dir Mut machen, rufe zu Jesus. Ruf zu Jesus. Und Jesus will nichts lieber tun, als dir dieses Leben zu schenken. Nichts lieber. Und es ist im letzten Buch, das unser Neues Testament abschließt, im letzten Kapitel, Offenbarung 22, Vers 17, hat Jesus extra nochmal niederschreiben lassen, diesen Vers, Offenbarung 22, Vers 17, dass er sagt, wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist der Punkt. Du musst nicht schmollend in der Ecke sitzen und sagen, nein, irgendwie habe ich dieses Leben wohl nicht, ich weiß es nicht. Warum nicht? Warum diese starken Zuspitzungen von Paulus? Ärgerlich. Sondern du darfst zu Jesus kommen. Er sagt, ich gebe es dir umsonst. Ich gebe es dir umsonst. Nimm doch das Wasser des Lebens und trinke und trinke und trinke. Dein Stolz steht dem im Wege. Ja, aber nicht deine Unfähigkeit. Nicht deine vielen Sünden, die dir vielleicht vor Augen stehen. Nicht die vielen Jahre, die du ohne Jesus gelebt hast. Es ist noch nicht zu spät. Wen er dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dieses Leben, das beginnt schon hier und jetzt. Und wenn du bekehrt bist, dann ist mit dem Zeitpunkt deiner Bekehrung Jesus in deinem Lebenshaus eingezogen. Und obwohl Jesus garantiert, dass er dir für die Ewigkeit einen Neubau schenkt, er stellt dir einen totalen Neubau hin. 2. Korinther 5, diese Hütte abgebrochen, ein Neubau von Gott, Prachtbau. Obwohl er dir das verspricht, hat Gott doch schon längst damit begonnen, auch deinen Altbau, auch dieses diesseitige Leben aufwendig zu sanieren. Jeder, der mit einem Sanierungsprojekt mal befasst war, weiß, was das heißt. Gott hat schon längst angefangen, als er in dein Herz einzog, diesen Altbau zu sanieren. Du sollst ihn doch nicht erst in der Ewigkeit loben und ehren, sondern schon jetzt soll dein Leben, auch wenn dein Leib noch sterblich ist, etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und darum ist selbst dein sterblicher Körper ein Tempel des Heiligen Geistes bereits. Und darum hat Gott sich schon jetzt, wie wir das in diesen Versen 9 bis 11 ausführlich gesehen haben, darum hat Gott sich schon jetzt heimisch eingerichtet in den Herzen seiner Kinder. Gott hat sich eingerichtet in deinem Leben nicht als Untermieter, sondern als Eigentümer. Dein Tempel, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ihr gehört nicht mehr euch selbst, sagt Paulus. Und weil Gott als Eigentümer in deinem Herzen wohnt, ist er längst kräftig am Umbauen. Und darum gibt es im Leben der Kinder Gottes, im Herzen, im Haus unseres Herzens, gibt es auch keinen Stillstand, sondern der Geist ist lebendig um der Gerechtigkeit willen. Wenn du so willst, du bist eine Dauerbaustelle Gottes, aber eine fröhliche Dauerbaustelle. Eine Baustelle, auf der die Sonne scheint. Eine Dauerbaustelle, auf der gesungen wird. Eine Baustelle, auf der fröhlich gegessen wird in Dankbarkeit vor Gott. Dein Leben ist eine Dauerbaustelle des Heiligen Geistes, bis Jesus wiederkommt. Und wir werden schon jetzt, sagt Paulus, verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen durch den Herrn, der der Heilige Geist ist. Ich schließe mit C.S. Lewis, der diese aufregende und beglückende Tatsache, dass wir eine Dauerbaustelle sind, einmal so beschrieben hat. Stelle dir vor, sagt er, du wärst ein lebendes Haus. Und Gott kommt, um es umzubauen. Am Anfang kannst du es vielleicht verstehen, was er tut. Zuerst repariert er die Kanalisation und dann das triefende Dach. Du wusstest, dass diese Arbeiten gemacht werden mussten und deswegen bist du auch nicht überrascht. Aber dann plötzlich fängt Gott an, das Haus in einer Art zu erschüttern, die dir erstmal wehtut und die du nicht verstehst. Was in aller Welt hat Gott vor? Die Erklärung ist folgende. Er baut ein Haus, das von demjenigen, das du dir vorgestellt hattest, weit entfernt ist. Er schmeißt hier einen Flügel raus. Andererseits zieht er dort ein Stockwerk ein. Er baut Türme auf. Er legt einen Innenhof an. Du dachtest, dass Gott dein Leben in ein nettes kleines Häuschen verwandeln wollte. Er aber baut einen Palast und er will selber darin wohnen. Das ist das ganz andere Leben der Christen, schon heute. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir, dass es so anders geworden ist, dadurch, dass du gekommen bist. Und wir danken dir dafür, dass du dich auch nicht an unseren Halbheiten gestört hast und dass du trotz all unserer eigenen Mittelmäßigkeit nicht aufhörst, an unserem Herzen und in unserem Leben zu wirken. Und wir danken dir, dass du uns dieses neue Trachten schenken willst und dass du es uns immer mehr verstärken willst, dass unser Wille immer mehr von deinem Willen geprägt und gezogen ist. Herr, und dass wir immer dankbarer darüber werden, dass du wirklich der Herr in unserem Herzenshaus bist, dass du da bist. Herr, wir können uns das nicht vorstellen, aber dass du, der dreieinige Gott, eingezogen bist in unser Leben. Wir können dir dafür nur danken. Und wir können nur beschämt sagen, Herr, es ist völlig unverdient, wir wissen das. Aber wir wollen dich loben und ehren. Und wir wollen wirklich immer stärker geprägt werden von dir. Und Herr, wenn hier unter uns jemand sitzen sollte, der das von sich noch nicht mit Freude so sagen kann, Herr, der dieses Trachten in seinem Herzen nicht kennt. Ach, bitte schenke ihm oder ihr doch den Mut, dich anzurufen. Und lass dieses klare Versprechen, das du gegeben hast, ihm deutlich vor Augen stehen. Wer da dürste, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Herr, du bist so gnädig. Und wir wollen dich ehren und lieben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30 179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.